für Bahnverhältnisse ja. Also ich hatte alles in allem dann am Ende eine knappe Stunde Verspätung, aber das ist nach heutigem Stand, würde ich sagen, quasi pünktlich. Damit kann ich leben.
Das heißt, wenn Sie Ihren Zug aussuchen, Ihre Verbindung, planen Sie da schon mit ein, so eine gewisse Verspätung?
Ja, natürlich. Also das hat sich tatsächlich verändert, jetzt im Laufe der letzten Jahre nochmal, also gerade im Laufe der letzten 2-3 Jahre nochmal. Ich habe natürlich immer schon 1 bis 2 Stunden Puffer eingeplant. Das reicht mittlerweile nicht mehr. Also da normalerweise, gut, das war jetzt eine Strecke von Köln nach Braunschweig. Gestern habe ich in Köln gespielt. Das ist, da fahren mehr Züge und so, da kann man schon mit 2 Stunden noch kalkulieren. Aber wenn ich wirklich weite Strecken habe, ich fahre ja auch in die Schweiz oder so, dann mit der Bahn, dann plane ich mittlerweile schon 3 bis 4 Stunden ein. Und es ist in keinesfalls so, dass man sagen kann, das ist übervorsichtig. Im Gegenteil. Also ich habe, es war oft schon sehr, sehr gut, dass ich das so eingeplant habe. Ich war bislang immer noch, also manchmal war es wirklich schon knapp jetzt, aber ich war immer noch vor Vorstellungsbeginn im Theater.
Sie fahren ja leidenschaftlich gern Bahn. Haben Sie nicht mal auch so einen Werbespot gemacht für die Bundesbahn?
Na, es war uns oder auch mir relativ wichtig zu sagen, es ist keine Werbung, sondern es sind Informationsfilme. Das ist tatsächlich für die Regionalbahn in Berlin und Brandenburg, für den Verbund dort. Also das ist einmal auch Regionalwerbung. Und sie haben eben so rund erneuerte Züge dort eingeführt. Das waren alte Züge, die dann erneuert wurden und wo erklärt wurde, wo ich dann auch bei den Arbeiten dabei war. Am spektakulärsten, wie so oft natürlich, wie die Toilette dann eingebaut wird, wie man überlegt, wie es dann hin und her geht und auch solche Sachen, ob ein Fenster drin ist oder nicht, wo man sich dann dort gegen das Fenster entschieden hat und stattdessen so eine Folie, wo so ein Fenster eingeklebt ist, was schön ist, dann ist man vom Wetter unabhängig, dann ist immer schön. Und das habe ich sozusagen begleitet, also da diesen ganzen Prozess der Umbauten dann auch bis zum fertigen Zug. Und da haben wir eine ganze Reihe Filme, das waren, glaube ich, am Ende waren es schon 10 oder 12 Filme.
Sie sind ja 1987 zum Studium, ja man kann sagen aus der Provinz in die Großstadt nach Berlin gekommen. War das ein Kulturschock für Sie?
Also ich glaube, man darf beim Landkreis Diepholz ohne weiteres sagen Provinz. Das nimmt einem der Landkreis auch nicht übel. Das sage ich ja auch im Programm irgendwie, da erwähne ich das ganz, ganz kurz, dass ich ja nicht nur in Diepholz, also einer sehr kleinen Stadt, aufgewachsen bin, sondern sogar noch im Umland von Diepholz. Und das ist ja nochmal ein anderes Kaliber. Also wenn du hier in Braunschweig jemanden aus Braunschweig, jemanden mitten in Diepholz in den Ort reinstellst und dem sagst, von hier gibt es auch noch Umland, dann würde der auch fragen, warum? Reicht das nicht? Nein, aber es gibt tatsächlich noch Umland und ich bin eben dann wirklich quasi im Moor, halt auf einem ganz, ganz, ganz flachen Land aufgewachsen. Auch da sage ich immer im Scherz, wenn wir in die große Stadt gefahren sind, sind wir noch Osnabrück gefahren. So sind die Verhältnisse. Und natürlich war Berlin das ja damals, als ich da hingegangen bin, 1987 eben, da war es auch noch geteilt, da stand die Mauer noch. Da war auch die Fahrt über die Transitstrecke noch aufregend. Das war schon ein gewaltiger Kulturschock. Dann ja selbst diese Umstellung von einem sehr, sehr kleinen Ort auf eine wirklich große, sehr aufregende Stadt, das, als wenn das nicht schon genug gewesen wäre, war Berlin dann erst noch Kulturstadt Europas, wo eh schon wahnsinnig viel los war, dachte man, weil man noch keine Ahnung hatte, was 2 Jahre später los sein würde, als die Mauer gefallen ist. Das war schon, würde ich sagen, so die ersten Jahre bis Mitte der 90er Jahre, die Zeit dort, wo ich dann ja auch in die ganze Kabarett- und Kleinkunst- und Vorlesebühnenszene mit reingerutscht bin und so. Das war ein einziger Rausch. Ich war sehr viel unterwegs, auf sehr vielen Bühnen, habe wahnsinnig viel gemacht. Die Orte waren tagsüber Galerie, abends gab es Vorstellungen. Ab 11 war dann nochmal Konzert von irgendwelchen Bands, ja. wo dann Bands gespielt haben, wie also Feeling B zum Beispiel, Flake wiederum von Rammstein. Also so, das alles war dort auf einmal und das war schon besonders, die Zeit. Und für mich natürlich, der ich es ja nun gar nicht gewohnt war, also jetzt eben bei uns im Diepholzer Moor auch, sagen wir es mal so, Reizüberflutung war jetzt keins unserer großen Probleme in meiner Kindheit. Für mich war das der schiere Wahnsinn. Ich habe das sehr genossen, aber war auch völlig überfordert. Also noch, das war ich noch bis in die 2000er Jahre hinein überfordert von all dem, was da passiert ist. Aber bin aus heutiger Sicht echt sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich große Glück hatte, da so eine Zeit so nah mitzukriegen.
Sie waren ja Mitbegründer der Mutter aller Vorlesebühnen, heißt das, Dr. Seltsams Frühschoppen. Haben Sie damals gedacht, dass Sie 30 Jahre später immer noch auf der Bühne stehen und dem Publikum Ihre lustigen, amüsanten Geschichten erzählen?
Ehrlich gesagt, ja. Also ich habe es also fast nach den, vielleicht nicht nach dem allerersten Auftritt, aber nachdem das irgendwie klar war, dass diese Vorlesebühnen sehr, sehr gut funktionieren, dass sehr, sehr viele Leute kommen, dass man das regelmäßig machen kann, weil es war sehr schnell, sehr voll, sehr erfolgreich und spätestens da, also nach ein, zwei Monaten, war mir relativ klar, da hörst du nicht mehr mit auf. Das wirst du so lange machen, wie es nur eben geht, in irgendeiner Form. Natürlich dachte ich damals, ich würde mein Leben lang halt in kleinen Clubs, auf kleinen Bühnen so spielen, einen riesigen Spaß haben. Und dass dann jetzt zwischenzeitlich die Theater sehr groß geworden sind, das hätte ich so nicht vermutet. Das ist auch tatsächlich ja so wichtig dann letzten Endes nicht. Aber einfach dieses Gefühl, dann auch immer wieder mit neuen Sachen dann abends rauszugehen und nicht genau zu wissen, was passiert. Und wenn ich dann wirklich einen Text geschrieben habe und eine Stunde später, nachdem ich den geschrieben habe, den schon auf der Bühne mache, bin ich noch genauso hebelig wie vor 30 Jahren. Das ist schon was, wo ich relativ sicher bin, freiwillig hört man das nicht auf.
Dann sind wir im Braunschweig ja wirklich glücklich oder wir können uns glücklich schätzen, dass Sie in die Bundesliga kommen. Denn das ist ja nicht so ein sehr großer Veranstaltungsort. Sie füllen ja schon ja, kleinere Hallen, kann man sagen. Was ist Ihnen eigentlich lieber? Wo treten Sie eigentlich lieber auf?
Das hängt wirklich immer sehr, sehr von den Orten dann an sich ab. Ich habe irgendwann mal gesagt, so ein richtig tolles, großes, altes Theater mit großartiger Akustik, das aber komplett ausverkauft ist. Das ist der schönste Ort. Ich habe ganz, ganz, ganz wenige Auftritte gemacht in meinem Leben, wo man so eine Leinwand hinter sich hat. Und ich bin beim ersten Mal halb wahnsinnig geworden, weil ich da schlecht mit umgehen konnte, dass die Leute, die ich sehen konnte, die ganze Zeit auf die Leinwand gucken und mich gar nicht angucken. Ich habe alles in allem wahrscheinlich 20 Minuten nur darüber gesprochen, wie das ist, was zwar in sich dann lustig war, aber was auch nicht wirklich einen Abend dann trägt. Das ist jetzt auch keine blöde oder falsche Schmeichelei. Brunswick ist ein großartiger Ort. Das ist ein großartiges Kleinkunsttheater mit einer großartigen Stimmung und da komme ich sehr, 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 sehr gerne hin. Grundsätzlich muss man mich wirklich, das kann ich glaube ich guten Gewissens sagen, für die Brunswick nicht lange bitten.
Das hören wir natürlich gerne hier im Braunschweig, vor allem in der Brunswieger. Haben Sie das Gefühl, dass sich das Publikum im Laufe der Jahrzehnte geändert hat? Wie ist so der Altersdurchschnitt? Kommen auch Jüngere?
Es kommen bei mir durchgehend junge Leute, also so in meinem Alter. Kleiner Scherz. Nein, natürlich ist es ist eben so, dass das Publikum logischerweise mit einem altert. Ich habe den Vorteil vielleicht, dass ich natürlich also über die Geschichten, auch über die Bücher ganz oft sowieso praktisch die ganze Familie anspreche. Also meine Hörbücher werden ganz oft, wie ich immer wieder höre, auf Ferienfahrten im Auto gehört. Die Radiokolumne, die ich in Berlin mache, die ist halt sonntagmorgens vor allen Dingen, wird oft in der Familie gehört. Meine Bücher mit den kurzen Geschichten liegen häufig in Badezimmern, also auf Toiletten, wo dann gelesen wird. Und dadurch erreiche ich nach wie vor alle Generationen, weil ich an diesem Ort bin, wo alle Generationen wie auf die Toilette halt hinkommen. Und deshalb ist relativ gesehen mein Publikum immer noch einigermaßen jung, weil ganz viele Menschen dann jetzt auch irgendwie kommen, die tatsächlich mit mir aufgewachsen sind. Die sind jetzt Mitte 20 und erzählen dann, wie sie seit sie 7 oder 8 sind, dass das auf den Autofahrten gehört haben und so und dann auch kommen. Da kommen denn oft richtig große Gruppen über 3, 4 Generationen.
Haben Sie so eine gewisse Schreibroutine oder also so einen festen Plan? Morgen setze ich mich hin 3 Stunden oder 2 Stunden oder wann schreiben Sie, wann sind Sie am kreativsten?
Ich sage immer wieder gern, nichts macht so kreativ wie ein Termin. Ich schreibe sozusagen, wenn ich die Geschichte brauche. 2 Wochen bin ich bei der Anstalt. Ich weiß eben sozusagen, bis in 3 Tagen muss ich denen einen Text einreichen und ich weiß, ich werde ihn bis dahin geschrieben haben. Also das ist dann so. So arbeite ich bis heute. Bislang hat sich das bewährt.
In der Tat, in der Tat. Aber Sie müssen ja irgendwie inspiriert werden von, was Schöne bei Ihnen ist. Und vielleicht ist auch deshalb das Publikum jünger. Sie machen ja kein politisches Kabarett oder so, sondern Alltagsgeschichten, also wo man auch sich als junger Mensch wiederfindet, was einem beim Bäcker passiert, auf dem Amt passiert. an der Straßenbahnhaltestelle. Aber es muss ja irgendetwas Sie ansprechen. Haben Sie vielleicht auf der Fahrt von Köln hierher im Zug irgendwas erlebt, wo Sie sagen, das könnte eventuell eine Geschichte werden?
Auf der Fahrt war es nicht, aber es war gestern tatsächlich in Köln, war ich vor der Vorstellung noch in der Nähe von der Komödie im Café, und da saßen am Nebentisch zwei auch wieder junge Frauen, also in meinem Alter, so Mitte 50, attraktive junge Frauen, die sich offensichtlich grundsätzlich nicht für Fußball interessieren eigentlich. Die eine schaut dann irgendwie in ihrem Handy alles mögliche Zeug nach und irgendwann sagt sie zur anderen, oh, wie es aussieht, also das kann ja sein, dass der 1. FC Köln dieses Jahr dann doch wieder absteigt. Und das ist auch so toll für Köln. Die andere ist wirklich erschüttert darüber und sagt dann ganz ehrlich, aus tiefstem Herzen, oh Gott, die arme Bundesliga. Also wo ich dachte, das ist toll. Also als erstes denken Sie mal, wie schlimm das für die anderen erstmal ist. Also dass die dann ohne den 1. FC Köln irgendwie. Und das sind dann schon, aber es passiert natürlich nicht permanent. Aber es gibt, also deshalb muss ich leider heute in Braunschweig auch dieses Beispiel aus Köln nehmen, weil ich heute noch hier nichts hatte. Aber da freue ich mich dann schon sehr und das behalte ich dann im Hinterkopf in dem Falle oder notiere es mir vielleicht kurz, weil ich weiß, in Kürze werde ich wieder einen Termin haben und dann bin ich froh, wenn ich diese Anekdote zur Verfügung habe. Das könnte eventuell dann irgendwo dort auftauchen.